Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt geht's in die zweite Runde. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Ich freue mich auch, dass ich die letzten Tage schon bei euch sein durfte in der Gemeinde, dass wir uns mit diesem Thema Jüngerschaft auch intensiver beschäftigt haben. Ich weiß nicht, wer von euch auch schon dabei war die Tage. Deshalb stelle ich mich noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Dominik Kramer. Ich bin Dozent für praktische Theologie am BSK, Bibelstudienkolleg. Ich bin verheiratet, zwei Töchter und wir wohnen in Esslingen in Bergheim. Und von daher war der Weg jetzt hierher auch nicht so weit. Vielleicht auch ganz kurz noch zum BSK. Wir sind eine theologische Ausbildungsstätte, eine Bibelschule. Ich habe auch ein bisschen Material mitgebracht, Werbematerial. Wer da mal Interesse hat, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wir sind ja jetzt schon seit einiger Zeit auch in Zusammenarbeit mit EFA, dass wir ja einige junge Leute gemeinsam da auch ausbilden. Und da freuen wir uns sehr darüber. Und man kann natürlich auch so mal zu den Seminaren als Gasthörer vorbeikommen. Ihr könnt gerne auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Es sind einige Vorträge online. Also wer da auch Fragen dazu hat, kommt gerne im Anschluss auf mich zu. Ich habe heute etwas mitgebracht, ein Ei, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt. Woraus besteht so ein Ei? So ein Ei, das besteht in der Regel, oder was heißt in der Regel? Bei allen Eiern ist es so, das besteht aus einer Schale und aus einem Inhalt. Und da ist dann ein Eiweiß, ein Eigelb drin. Dieses Ei ist höchstwahrscheinlich ein unbefruchtetes Ei. Das habe ich im Supermarkt gekauft, ist fürs Essen da. Aber das bedeutet, dass in diesem Ei jetzt kein Leben drin ist. Mal angenommen, ich hätte jetzt aber hier ein befruchtetes Ei in meiner Hand, dann würde das bedeuten, dass da drin ein kleines Huhn wächst. Und wenn man das jetzt ausreichend warm hält, wenn man das jetzt ausbrütet, dann wird es weiter wachsen und dann wird irgendwann ein Küken daraus schlüpfen. Was würde jetzt passieren, wenn ich dieses Ei nehme, angenommen es ist befruchtet und ich öffne es? Dann kann das Leben dort drin nicht mehr weiter wachsen. Dann wird das Küken drin sterben, weil es braucht diese Schale. Diese Schale bietet Schutz, diese Schale ist letztendlich die Grundlage dafür, dass drinnen überhaupt Wachstum stattfinden kann. Was hat das Ganze jetzt mit unserem heutigen Predigttext zu tun? Wir werden es gleich sehen. Ich möchte mit uns den Text lesen aus Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Wir lesen dort Folgendes. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr Jesus, und so möchte ich dich jetzt bitten, lass dein Wort zu uns sprechen, lass dein Wort in unsere Herzen sprechen und richte dort aus, was du mit uns vorhast, Herr. Dir zur Ehre. Amen. Wir haben also ganz konkret die Situation. Wir sind am Ende des Matthäusevangeliums angelangt. Wir sind am Ende des irdischen Dienstes von Jesus angelangt. Und Jesus hat jetzt nochmal letzte Worte, die er an seine Jünger richtet. Er ruft sie zusammen. Die 11 Jünger treffen sich mit Jesus auf diesem Berg in Galiläa. Wir wissen, was als nächstes kommt. Jesus wird in den Himmel auffahren. Und Jesus richtet jetzt also nochmal letzte Worte an seine Jünger. Was wird Jesus da wohl sagen? Was werden wohl die letzten Worte sein, die Jesus an seine Jünger richtet? Und wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken, Menschen, die vielleicht auch im Sterben liegen, die nochmal letzte Worte an ihre Liebste richten, da sagt man nicht irgendwas Einfaches, was Banales, sondern da sagt man was Wichtiges, was Zentrales. Und auch Jesus hat sich sicherlich gut Gedanken gemacht, was er jetzt seinen Jüngern mitgeben wird, bevor er geht. Und er gibt ihnen einen ganz konkreten Auftrag. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Kommen wir zurück zu unserem Ei. Was hat jetzt dieser Missionsbefehl oder auch Jüngerschaftsbefehl, wie wir ihn nennen könnten, mit einem Ei zu tun? Auch dieser Auftrag Jesu, der besteht letztendlich aus einer Schale und aus einem Inhalt. Und der Inhalt, der wäre letztendlich zwecklos, wenn die Schale nicht da wäre. Und deshalb lasst uns zunächst mal mit der Schale beginnen. Mit der Grundvoraussetzung für den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Mit den Worten, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus macht hier etwas deutlich, was ganz wichtig ist. Jesus ist allmächtig. Jesus ist allmächtig, ihm ist gegeben alle Gewalt. Und es ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn wir, wenn wir jetzt in seinem Auftrag stehen, so heißt es zumindest im 2. Korinther 5, Vers 20, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind sozusagen das Bodenpersonal von Jesus auf dieser Erde. Wir sind seine Botschafter. Und wenn wir Botschafter sind, dann ist es ganz entscheidend, wessen Botschafter wir sind. Lasst uns mal vorstellen, das sind verschiedene Botschafter verschiedener Länder, die zusammenkommen. Mal angenommen, da kommt jetzt der Botschafter der USA, der Botschafter von Russland und der Botschafter von Litauen zusammen. Welches Gewicht haben die jeweiligen Botschafter? Na, es ist völlig klar, dass der von Litauen wahrscheinlich weniger zu sagen hat wie die anderen beiden. Warum? Weil das Land, für das er eintritt, am Ende wesentlich weniger mächtig ist als die anderen beiden. Es ist also entscheidend, in wessen Dienst wir stehen. Es ist ganz entscheidend, wessen Botschafter wir sind. Und Jesus sagt hier, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir sind Botschafter des allmächtigen Gottes. Wir sind Botschafter des allmächtigen Jesu. Und das ist schon mal die Grundlage für unseren Dienst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Jünger haben das ja miterlebt. Sie haben Jesus erlebt, in verschiedenen Situationen. Sie haben ihn erlebt, als er vollmächtig gepredigt hat. Sie haben ihn erlebt, als er Wunder getan hat. Sie haben ihn erlebt, als er Tote auferweckt hat. Sie haben ihn erlebt, als er ja den Sturm gestillt hat, als er Brot vermehrt hat. Sie haben seine Allmacht erlebt und sie haben letztendlich erlebt, wie er von den Toten auferstanden ist. Sie fallen vor ihm auf die Knie. Einige sind sogar noch am Zweifeln. Kann das wirklich so sein? Sie haben seine Allmacht miterlebt. Und das finde ich eine ganz faszinierende Sache. Wenn jemand diese Allmacht Jesu miterlebt hat, dann waren es ja die Jünger. Und einer von denen, Jüngern, Johannes, hatte sogar noch ein weiteres Erlebnis mit Jesus noch später. Johannes, der vielleicht Jesus kannte wie kaum ein anderer. Und dieser Johannes begegnet in Offenbarung 1 Jesus nochmal. Und obwohl er Jesus kannte, ist er von dieser Begegnung so überwältigt, dass er umfällt wie tot. Das heißt, die Jünger wussten mittlerweile, was Jesus konnte. Sie wussten, wer er war und trotzdem haben sie ihn noch nicht in seiner Allmacht und Herrlichkeit begriffen. Und ich glaube, uns geht es genauso. Ich glaube, uns geht es genauso, dass wir das alles wissen können, wer er ist, welche Macht er hat. Und trotzdem wird es uns wahrscheinlich von den Socken hauen, wenn wir ihn eines Tages dann von Angesicht zu Angesicht begegnen. Jesus ist der Allmächtige. Und das ist die Grundlage für unseren Dienst. Denn wenn wir uns jetzt heute mit der Frage beschäftigen oder mit diesem Auftrag beschäftigen, dass wir Jünger machen sollen, dann stellt sich ja automatisch die Frage, wer ist denn jetzt derjenige, der Jünger macht? Bin ich das? Sind wir das als Gemeinde? Wer ist der Handelnde? Wer macht Jünger? Und jetzt muss bewusst sein, geistliches Wachstum findet immer ausschließlich durch das Wirken Gottes statt. Geistliches Wachstum findet ausschließlich durch das Wirken des Heiligen Geistes statt. Geistliches Wachstum oder auch, dass Menschen zum Glauben überhaupt kommen, das ist nichts, was wir tun können, was wir machen können, sondern es ist etwas, was nur der Geist Gottes tun kann und bewirken kann. Deswegen heißt es ja auch geistliches Wachstum. Wir Menschen sind dazu nicht in der Lage. Das heißt, der eigentlich Handelnde bei all dem ist Jesus. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, was wir ohne ihn tun können. Nichts. Nichts. Es sind nicht unsere Methoden. Es sind nicht unsere überzeugenden Argumente, die Menschen zu Jesus führen, sondern es ist Gott selbst, der wirken muss. Jetzt kann man sich dann natürlich die Frage stellen, wir hatten jetzt zwei Abende zum Thema Jüngerschaft, warum reden wir dann überhaupt über Jüngerschaft? Warum reden wir dann überhaupt über die Art und Weise, wie man Menschen zu Jesus führt und vor allem in dem Kontext ja auch, wie man Menschen im Glauben begleitet, wenn es am Ende ja doch Gottes Werk ist und wir nichts dazu tun können? Wozu das Ganze? Ja, zum einen liegt es tatsächlich am souveränen Handeln Gottes, dass er unsere beste Arbeit in der Gemeinde ins Nichts laufen lassen kann und gleichzeitig kann er aus wenigem ganz viel machen. Es liegt in seiner Hand. Aber auf der anderen Seite gebraucht Gott uns als Menschen trotzdem dazu, Menschen zu ihm zu führen und Menschen im Glauben zu begleiten. Er bevollmächtigt uns, sein Werk auszuführen. Und ich finde, was Besseres kann uns im Grunde gar nicht passieren. Es ist eine geniale Wahrheit, die dahinter steht, denn Gott ehrt uns damit, dass er uns in seinen Dienst nimmt. Er ehrt uns damit, dass wir an seinem Reich mitbauen dürfen. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg ist das? Ich habe letztes Jahr bei uns im Garten habe ich eine kleine Terrasse gebaut und meine Mädels waren dann auch immer wieder draußen, sind damit rumgesprungen und die wollten da auch immer wieder helfen. Und dann ging es darum, diese schweren Terrassenplatten dann rüber zu tragen und auch da wollten die Mädels helfen. Jetzt waren die Platten aber zu schwer. Was haben wir gemacht? Naja, die Mädels haben sie genommen und ich habe dann mit angefasst. Wir haben die gemeinsam rübergetragen. Und letztendlich, ihr könnt es euch schon vorstellen, war ich derjenige, der das meiste Gewicht getragen hat. Vielleicht hätte ich es alleine schneller machen können. Aber meine Mädels waren wahnsinnig stolz, dass sie mir helfen durften. Obwohl sie letztendlich gar nicht viel dran ausrichten konnten, obwohl sie das alleine gar nicht geschafft hätten, hat es ihnen viel Freude gemacht, mit mir da zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, letztendlich ist es bei uns in unserem Dienst das Gleiche. Es ist Gott, der durch uns wirkt. Aber es ist eine wahnsinnige Ehre, dass er uns mit hineinnimmt, dass wir an seinem Reich mitbauen dürfen. Was für ein Privileg. Und gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass da kein Druck da ist, dass es am Ende nicht an uns liegt, was passiert, dass es nicht wir sind, die es reisen müssen, dass es nicht wir sind, die die Gemeinde Jesu vor dem Untergang bewahren müssen. Manchmal glauben wir genau das. Was würde wohl passieren, wenn ich nicht mehr in die Gemeinde gehen würde? Es liegt nicht an uns. Es liegt an Jesus. Und für mich ist das so eine der entlastendsten und auch entspannendsten biblischen Wahrheiten, dass wir diese Abhängigkeit von Gott haben. Dass wir in dieser Abhängigkeit von Gott leben dürfen. Ich darf mein Bestes geben, aber letztendlich liegt es in Gottes Hand, was dabei rauskommt am Ende. Wenn ich mich nach dem Unterricht im BSK schlecht fühle, weil ich mir denke, Mensch, irgendwie hast du es heute nicht so ganz getroffen. Wenn ich nach einer Predigt am Sonntag mir denke, Mensch, jetzt hast du aber noch ganz wichtige Punkte vergessen, warum ist mir das nicht früher eingefallen? Oder wenn wir gerade über dieses Thema Jüngerschaft reden und gleichzeitig feststellen, wie weit die Realität von diesem Sollzustand weg ist. Dass ich wissen darf, ja, Gott gebraucht auch meine Schwachheit. Gott gebraucht gerade meine Schwachheit. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich muss nicht stark sein, weil er es ist. Und auch wenn ich mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle in meinem Dienst überfordert fühle, dann ist es im Grunde was ganz Normales. Das ist eigentlich die logische Reaktion darauf, weil der Dienst am Reich Gottes uns alle überfordern muss, weil wir es nicht können. Aber er kann es. Das ist die Grundlage für den Auftrag, den er uns gibt. Seine Allmacht. Jesus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Dieses Darum ist ganz wichtig, weil unser Dienst genau darin begründet ist, dass Jesus allmächtig ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt der Schale, einen zweiten Aspekt der Grundlage, und das ist der Schluss. Jesus sagt nämlich am Ende nach diesem Auftrag auch noch was, wo er sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist nicht nur gegeben alle Macht, die Grundlage für unseren Dienst ist, sondern er ist auch alle Zeit bei uns. Schon vorher in den Abschiedsreden mit seinen Jüngern macht er das seinen Jüngern deutlich. Er sagt, ich werde zwar gehen, aber ich werde euch diesen Tröster senden. Ich werde euch den Heiligen Geist senden und er wird euch leiten, er wird euch lernen alle Wahrheit. Es ist ja faszinierend, Jesus sagt nicht, und siehe, ich bin immer mal wieder, komme ich mal bei euch vorbei und schaue, ob noch alles läuft. Oder er sagt auch nicht, und siehe, die meiste Zeit bin ich bei euch, sondern er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ob wir das jetzt gerade so wahrnehmen, ob wir das jetzt gerade so fühlen oder nicht. Da gibt es ja das schöne Lied, du bist bei mir, auch wenn ich dich heute nicht spüre. Du bist bei mir, auch wenn ich mich in meinen Sorgen verliere. Du bist bei mir. Woher weiß ich das denn, dass Jesus da ist, wenn ich ihn nicht spüre? Woher weiß ich das denn, dass Jesus da ist, wenn ich ihn gerade nicht fühle? Ganz einfach. Er hat es versprochen. Und sein Wort steht fest. Die Grundlage also, die Schale für den Auftrag, den Jesus uns jetzt gibt, den wir uns jetzt gleich als nächstes anschauen. Das ist, dass ihm gegeben ist alle Macht und dass er alle Zeit bei uns ist. Und weil das diese Schale ist, kann jetzt der Auftrag mit Leben gefüllt werden. Aber wäre diese Schale nicht da, dann wäre letztendlich auch der Auftrag, den Jesus uns gibt, tot. Weil wir nicht dazu in der Lage sind, diesen Auftrag auszufüllen. Wir können das nur in seiner Kraft tun. Lasst uns also im nächsten Schritt jetzt mal diesen Inhalt ein bisschen genauer anschauen. Und da möchte ich euch jetzt heute Morgen in ein ganz spannendes Thema zunächst mal mit reinnehmen, um ein bisschen zu verstehen, was genau dieser Inhalt dieses Auftrags ist. Und dieses Thema ist griechische Grammatik. Ganz spannendes Thema. Warum? Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum. Wenn wir uns den Text anschauen, der Auftrag ist ja jetzt hat der Inhalt, darum geht hin. Wir haben ein Verb, also geht hin. Lehret alle Völker, mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Vier Aufforderungen, geht hin, mache zu Jüngern, taufet und lehrt. Im Deutschen hört sich so an, als wären das jetzt vier Verben, die hier parallel stehen würden, aber im Griechischen ist es so, dass es ein Verb ist und drei Partizipien. So, was sind jetzt Partizipien? Deutsch ist vielleicht schon ein bisschen länger her und mit Grammatik beschäftigt man sich vielleicht jetzt auch nicht jeden Tag. Also zumindest ich mache das nicht. Partizipien sind im Grunde, ja, wie Verben, die letztendlich andere Verben beschreiben. Ich mache es mal an ein paar Beispielen deutlich. Ich kann zum Beispiel sagen, ich laufe Kaugummi-Count die Straße hinab. Dann ist das Kaugummi-Count das Partizip. Es beschreibt sozusagen, wie ich die Straße hinablaufe. Also während ich die Straße hinablaufe, kaue ich einen Kaugummi. Die Partizipien können aber auch unterschiedlich noch verwendet werden. Es kann zum Beispiel, ein weiteres Beispiel, ich sage, aufs Handy schauend lief ich gegen den Laternenmast. Das kann jetzt heißen, während ich aufs Handy sah, bin ich gegen diesen Laternenmast gelaufen. Es kann aber auch bedeuten, weil ich aufs Handy sah, bin ich gegen den Laternenmast gelaufen. Wahrscheinlich eher Letzteres. Oder ich kann auch sagen, die Türe öffnend habe ich das Haus betreten. Also indem ich die Tür aufgemacht habe, bin ich ins Haus hineingegangen. Also Partizipien beschreiben sozusagen Verben. Wir haben jetzt also hier in unserem Text drei Begriffe, die einen anderen Begriff konkretisieren und beschreiben. Und wenn ich unter unseren Studenten immer frage, so was ist jetzt das Verb und was sind die Partizipien, dann kommt meistens die gleiche Antwort. Das Verb ist, geht hin. Und was wir dann machen sollen, sind die drei Aufträge, mache zu Jüngern, tauft und lehrt. Das Spannende ist, so ist es nicht. Das Verb an dieser Stelle ist, machet zu Jüngern. Und die anderen drei Begriffe beschreiben, wie. Machet zu Jüngern, indem ihr hingeht, indem ihr tauft, indem ihr lehrt. Wir können also im Grunde sagen, das, was der Text uns hier an dieser Stelle sagt, ist, weil Jesus allmächtig und allgegenwärtig ist, deshalb macht zu Jüngern, indem ihr hingeht, tauft und lehrt. Das ist der Jüngerschaftsbefehl oder auch Missionsbefehl, wie häufig auch genannt wird. Das ist ja im Grunde das Gleiche. Lass uns jetzt also mal diese drei Aspekte noch ein bisschen genauer anschauen. Was bedeutet es hinzugehen? Was bedeutet es zu taufen? Und was bedeutet es zu lehren? Der erste Teil des Auftrags beschäftigt sich jetzt also konkret damit, dass Jesus seine Jünger dazu aufruft, zu den Menschen hinzugehen. Er sagt nicht, ladet ein. Er sagt auch nicht, wartet, bis die Leute zu euch kommen. Sondern er sagt ganz konkret, geht hin. Und selbst an dieser Stelle brauchen seine Jünger offensichtlich noch ein bisschen mehr Vertiefung zu diesem Thema. Es muss noch etwas konkreter werden, weil die Gefahr besteht, dass der Radius ihres Hingehens am Ende vielleicht doch sehr klein ist. Im Matthäusevangelium steht an dieser Stelle nicht viel mehr, aber wenn wir mal in die Apostelgeschichte gehen, dann sehen wir, dass Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern noch mehr sagte. Und er sagt dort ganz konkret in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und jetzt kommt's, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Er sagt nicht einfach nur, geht hin, also geht wieder zurück nach Jerusalem und seid dort meine Zeugen, sondern er sagt, geht hin bedeutet, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, bis ans Ende der Erde. Das ist der Auftrag. Geht hin. Und die Jünger, sie ziehen gleich fröhlich los und missionieren kräftig? Jein. Ja, wir sehen dann in der Apostelgeschichte, sie missionieren kräftig. Es ist das Pfingstfest. Juden aus dem ganzen römischen Reich und darüber hinaus kommen zusammen nach Jerusalem und die Jünger verkündigen das Evangelium. Viele kommen zum Glauben. Sie ziehen wieder in ihre Länder zurück und das Evangelium breitet sich tatsächlich aus. Aber wir lesen auch, dass die Jünger zunächst mal in Jerusalem bleiben. Dass sie nicht losziehen, dass sie nicht hingehen. Und dass verschiedene Begebenheiten führen dazu, dass sich das Evangelium weiter ausbreitet. Apostelgeschichte 9 lesen wir von der Verfolgung, die einsetzt, die die Apostel dazu treibt, rausgehen zu müssen. Apostelgeschichte 9 bedeutet aber auch, dass einer dieser Verfolger plötzlich Jesus begegnet und dazu berufen wird, selber das Evangelium in die ganze Welt hinauszutragen, nämlich Paulus. In Apostelgeschichte 10 lesen wir dann, wie Petrus eine Vision hat und wie ihm Gott nochmal ganz konkret aufzeigen muss, dass das Evangelium tatsächlich auch für die Heiden und nicht nur für die Juden da ist. Es braucht also immer wieder nochmal so einen sanften oder manchmal auch weniger sanften Stoß von Gott an die Jünger, dass sie tatsächlich losziehen und das Evangelium unter die Leute bringen. Sie gehen letztendlich hin. Und ohne dieses Hingehen würden wir heute wahrscheinlich kaum hier sitzen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Dieses Hingehen ist die Grundlage, dass Menschen in aller Welt zum Glauben kommen. Und da stellt sich natürlich ganz konkret die Frage, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Weltmission, das ist das eine. Und es ist wichtig, dass wir Menschen aussenden, die in alle Welt gehen und dort von Jesus erzählen, die dort ihren Dienst haben, die Gemeinde bauen, die dort auch Bibelschulen gründen und so weiter. Dass wir Leute aussenden und unterstützen. Aber was ist mit der Weltmission vor unserer eigenen Haustür? Was ist mit den Menschen, die direkt vor unserer eigenen Haustür leben? Wie viele Menschen leben hier direkt? Wir sind jetzt hier in der Großstadt. Ich weiß nicht, wie viele wohnen in Stuttgart? 600.000? Wie viele von diesen 600.000 Menschen kennen das Evangelium nicht? Zu wie vielen von diesen 600.000 Menschen sind wir berufen, hinzugehen? Natürlich können wir nicht alle aufgreifen, das funktioniert natürlich nicht. Aber wo fängt es an? Wo gehen wir hin zu den Menschen in unserem Umfeld? Wo lassen wir uns ganz konkret senden? Und wie oft sind wir beschäftigt, vielleicht auch mit den Aufgaben in unserer Gemeinde, mit all den Dingen, die wir in unserem Leben zu tun haben, dass gerade dieser Aspekt des Hingehens viel zu kurz kommt. Also ich merke, wie mir das genau so oft geht. So viele andere wichtige Dinge, dass dieser Auftrag von Jesus plötzlich nicht mehr die höchste Priorität hat. Gehet hin. Der nächste Aspekt, den Jesus hier benennt, ist das Taufen. Und wenn wir jetzt hier von Taufen reden, dann kann der Auftrag natürlich ein bisschen irreführend sein, weil es geht am Ende nicht um die Taufe an sich. Oder letztendlich muss man erst mal überlegen, was ist Taufe denn überhaupt, bevor wir verstehen können, was Jesus hier konkret meint. Weil es geht nämlich nicht darum, so viel wie möglich Menschen einfach mal nur zu taufen. Also Blick in die Kirchengeschichte macht das Ganze vielleicht ein bisschen deutlich. Wir haben so in den ersten 3 Jahrhunderten nach Jesus haben wir letztendlich die Situation, dass die Gemeinde in allererster Linie eine verfolgte Gemeinde war. Das heißt, Menschen, die sich haben taufen lassen, haben diese Entscheidung in der Regel bewusst getan, denn sie wussten, was es mit sich bringen kann, welche Nachteile es mit sich bringt, wenn man gläubig wird. Gleichzeitig sehen wir aber auch in dieser Zeit schon, dass auch da schon viele Irrlehren eingezogen sind in die Gemeinde, dass es auch Menschen gab, die sich zum Beispiel Simon in der Apostelgeschichte erhofft hatten, eine besondere Macht zu kriegen, wenn der Heilige Geist auf sie kommt. Also auch da war es schon wichtig, den Glauben zu prüfen, bevor man jemand tauft. Aber Ende des 4. Jahrhunderts wurde dann das Christentum plötzlich zur Staatsreligion. Nachdem die Christen erst unterdrückt waren, 70 Jahre lang ungefähr jeder glauben konnte, was er wollte im Römischen Reich, hat es plötzlich Ende des 4. Jahrhunderts aufgehört. Und im Grunde hattest du plötzlich Nachteile, wenn du nicht mehr Christ warst. Was hatte das zur Folge? Naja, es wollten plötzlich viele Menschen Christen werden, die überhaupt nichts mit Jesus am Hut hatten. Und da wurde dann in dieser Zeit wurden dann das, die Taufkurse, Glaubenskurse eingeführt, wo man die Täuflinge erstmal ausführlich geprüft hat, ihnen erstmal ausführlich beigebracht hat, was der Glaube überhaupt beinhaltet, bevor man getauft wurde. Aber selbst da wurden viele Menschen dann getauft, die mit dem Glauben dann am Ende nichts zu tun hatten. Oder ein paar Jahrhunderte später, wenn es dann um die Missionierung von Europa ging, wie die Franken die Sachsen missioniert haben und später dann die Sachsen die Slawen. Naja, da wurde halt ein besiegter Fürst, wurde in dem Sinn missioniert oder das ganze Volk wurde missioniert, indem man halt den Fürst dann getauft hat und automatisch war das ganze Volk danach christlich. Das heißt, das Taufen wurde eingesetzt, damit sich das Christentum ausgebreitet hat, aber es hat nicht wirklich zur Folge, dass die Menschen dadurch automatisch gläubig geworden sind. Das Taufen an sich ist nicht das Entscheidende. Es geht vielmehr darum, die Menschen zu Jesus zu führen. Es geht vielmehr darum, den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Es geht vielmehr darum, dass Menschen umkehren, dass sie sich bekehren, dass eine Wiedergeburt stattfindet. Und die Taufe ist am Ende dann nur dieses sichtbare Zeichen dessen, was in der geistlichen Hinsicht schon stattgefunden hat, nämlich eine Umkehr zu Gott. Ist ja ganz interessant, dass das letztendlich auch so die ersten Predigten sind, die wir im Neuen Testament finden. Also Johannes, seine erste Predigt ist, Johannes der Täufer, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wenn wir dann weiterlesen, was ist die erste Predigt, die wir von Jesus im Matthäusevangelium lesen? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann springen wir weiter in die Apostelgeschichte, Pfingstpredigt von Petrus und sie beginnt auch wieder mit der Frage, oder die Nacht seiner Predigt fragen ihn die Leute und sagen, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt, tut Buße, kehrt um. Es geht darum, Evangelisation ist ein Aufruf an die Menschen, kehrt um von eurem gottlosen Leben hin zu Gott. Wendet euch ab von dem Leben, das ihr bisher gelebt habt und wendet euch Gott zu. Darum geht's. Das ist der Punkt, den Jesus hier meint, wenn er hier davon spricht, dass wir taufen sollen. Es geht darum, Menschen zu ihm zu führen. Es reicht also nicht hinzugehen. Das ist ja schon mal gut, wenn wir den ersten Schritt gehen, wenn wir hingehen. Aber es bringt am Ende wenig, wenn wir dann bei den Menschen sind, aber überhaupt nicht über den Glauben ins Gespräch kommen, wenn wir ihnen das Evangelium nicht weitergeben. Denn allein in unserer Gegenwart werden sie wahrscheinlich nicht zu Nachfolgern Jesu. Es geht darum, dass wir auch konkret darüber sprechen, diese Botschaft weitergeben. Ja, so wie es die Apostel ja auch in der Apostelgeschichte gesagt haben, wir können ja nicht schweigen von dem, was Jesus für uns getan hat. Es gehört also diese konkrete Evangelisation dazu. Aber auch da ist wieder ein Punkt, das ist der nächste Punkt, wo es nochmal weitergeht. Weil auch da bleibt Jesus nicht stehen. Er sagt nicht nur, geht hin und tauft, sondern ein dritter Schritt, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und wie oft bleibt man dann auch da wieder stehen? Wir machen Evangelisationen, wir gehen zu den Menschen, wir führen Menschen zum Glauben und sie werden gläubig und plötzlich überlassen wir sie sich selbst. Plötzlich stehen sie da und wissen gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Okay, ich bin gerettet, aber was jetzt? Unser Auftrag als Gemeinde hört hier nicht auf. Unser Auftrag geht weiter und lehrt, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und das ist jetzt der Aspekt, den wir uns die letzten Tage genauer angeschaut haben, dieser Aspekt der Jüngerschaft. Es geht darum, Menschen nicht nur zum Glauben zu führen, sondern sie auch in ihrem Glauben zu begleiten, sie anzuleiten mit dem Ziel, dass es ein reifer, ein mündiger Glaube wird. Es geht darum, dass wir als Christen in unserem Glauben wachsen, dass die Frucht des Geistes immer mehr sichtbar wird, dass wir feststehen im Glauben, dass wir feststehen im Wort, dass wir letztendlich auch dazu befähigt werden, andere Menschen im Glauben auch wieder zu begleiten. Es geht letztendlich darum, dass wir Jünger machen, die Jünger Jesu werden. Das ist das Ziel, das Jesus mit uns hat. Es geht darum, ja, dass wir immer mehr verwandelt werden in sein Bild, dass Jesus immer mehr Gestalt in unserem Leben annimmt. Ich denke, da merken wir alle, dass da noch einiges an Wegstrecke vor uns liegt. Und trotzdem werden wir dazu aufgerufen, andere jetzt trotzdem mit hineinzunehmen, sie mit anzuleiten, sie zu begleiten. Und da möchte ich jetzt an dieser Stelle kurz noch auf drei Aspekte eingehen. Wer das nochmal vertieft hören möchte, wie gesagt, ich glaube, das ist alles noch online. Man kann sich das Ganze noch anhören, was wir die letzten zwei Abende gemacht haben. Aber wir haben gesehen, dass letztendlich drei Prinzipien in dieser Ausbildungszeit zwischen Jesus und seinen Jüngern oder dann auch bei Paulus und Timotheus sichtbar wurden, die diese Ausbildungszeit geprägt haben. Und das erste war das Lehren, das Unterweisen, so wie wir es ja hier auch konkret hören, wo Jesus sagt, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Es geht also darum, Inhalte weiterzugeben. Wer ist Jesus? Wer ist Gott? Wer ist der Heilige Geist? Wer sind wir als Menschen? Was ist Bekehrung? Was ist Sünde? Was ist ewiges Leben? Und viele dieser Fragen. Was lehrt die Bibel? Aber auch, wie können wir die Bibel lesen? Wie können wir die Bibel verstehen? Wie kann ich aus einem Text heraus theologische Schlussfolgerungen ziehen? Wie kann ich prüfen und das Gute behalten? Wie kann ich also schon unterscheiden zwischen dem, was gut und was schlecht ist? Was für Auswirkungen hat mein Christsein jetzt ganz konkret auf mein Leben? Wie sieht mein geistliches Leben aus? Und. Viele dieser Fragen, wo es wichtig ist, Menschen, die neu im Glauben sind, mitzunehmen, weil es sind elementare Fragen. Aber es bleibt nicht beim Lehren stehen. Es geht weiter. Der zweite Aspekt ist das Vorleben. Jesus hat sich mit seinen Jüngern ja nicht einmal die Woche samstagvormittags um 11 Uhr in Kapernaum getroffen und dann gab es eine Stunde Lehre und es war es dann wieder für die Woche. Sondern sie haben zusammen gelebt. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, durchgängig. Jetzt ist es natürlich was, wo wir sagen, gut, das ist ein bisschen schwierig jetzt vielleicht in unserem heutigen Kontext. Aber wo findet gemeinsames Leben statt? Wo findet es statt, dass wir unseren Glauben auch anderen vorleben? Denn unser Glaube ist ja nicht was rein Kognitives. Glaube hat ganz konkrete Auswirkungen auf unser Leben. Jakobus macht deutlich, dass ein Glaube, der nur im Kopf stattfindet, ein toter Glaube ist. Im Grunde kein echter Glaube ist. Wo lassen wir andere an unserem Glauben teilhaben? An den Kämpfen, in denen wir stehen. An den Herausforderungen, auch an all den Fehlern, die wir durchleben und auch an unserem Umgang mit diesen Fehlern. Wo findet gemeinsames Leben statt? Und das ist ein ganz zentraler Punkt und ich glaube gerade, das ist eine ganz besondere Herausforderung für uns heute in unserer heutigen Zeit. Vielleicht stehen wir im Bereich der Lehre noch ganz gut da in der Gemeinde. Aber wo findet auch dieses Miteinanderleben, voneinander lernen, sich gegenseitig ja, trösten, ermutigen, ermahnen statt? Wo findet auch gegenseitiges Rechenschaft ablegen voreinander statt? Wo leben wir unseren Glauben auch anderen vor? Und das Dritte, was wir uns da angeschaut haben, ist die Dienstbegleitung, dieses Vorbereiten für den Dienst. Denn Nachfolge Jesu heißt immer automatisch, wir sind auch in seinen Dienst gestellt. Es ist nicht eine Option, dass wir sagen können, okay, ich bin jetzt gläubig, ich bin jetzt Nachfolger Jesu und ob ich jetzt tatsächlich noch einen Dienst tue oder nicht, das kann dann ich entscheiden, sondern dadurch, dass wir Nachfolger Jesu sind, sind wir in seinen Dienst gestellt. Und da ist es auch wichtig, dass wir uns da auch fit machen für den Dienst, dass wir uns vorbereiten. Auch das sehen wir bei Jesus und seinen Jüngern, dass er seine Jünger darauf vorbereitet hat für den Dienst, in den sie stehen. Es bedeutet, Leute zu beobachten, es bedeutet, Gaben zu erkennen, es bedeutet auch ganz konkret, Berufungen auszusprechen. Aber all das funktioniert auch nicht, wenn eben dieses gemeinsame Leben nicht stattfindet. Weil woher soll ich denn dann wissen, wo der andere seine Gaben und seine Stärken oder auch seine Schwächen hat? Woher soll ich dann wissen, wo wir die Leute einsetzen können? Also wir sehen, dieses Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, da steckt mehr drin als nur Lehren. Da steckt dieses Lehren, dieses Vorleben, aber auch dieses Fitmachen für den Dienst mit drin. Jesus hat uns jetzt also diesen Auftrag gegeben, dass wir Jünger machen sollen, dass wir hingehen sollen, dass wir Menschen zum Glauben führen sollen und dass wir sie letztendlich auch begleiten sollen in ihrem Glauben hin zu einem reifen Christsein. Und die Grundlage dafür ist seine Allmacht, dass er uns dazu befähigt, dass er uns dazu bevollmächtigt und das Wissen, dass er da ist, alle Zeit, dass Christus in uns lebt und uns gebraucht. Das ist unser Auftrag. Aber die Herausforderung ist, dass wir häufig mit so vielen anderen Dingen beschäftigt sind, die uns von unserem eigentlichen Auftrag ablenken. Wir streiten lieber momentan über Corona, über eine Impfung, wie wir mit all den Themen umgehen. Wir streiten vielleicht auch über irgendwelche anderen theologischen Themen. Wir streiten über ganz banale Dinge in der Gemeinde. Wir beschäftigen uns mit so vielen Themen. Wir beschäftigen uns vielleicht auch manchmal mit zu wenig biblischen Themen und sind lieber in der Welt unterwegs als mit Jesus. So viele Dinge, die uns davon ablenken, von unserem eigentlichen Auftrag. Jesus hat uns diesen Auftrag klar gegeben. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lasst uns in unserem Leben an diesem Auftrag ausrichten. Denn das sind die wichtigsten Worte. Das sind diese Worte, die Jesus uns ganz am Ende seines Dienstes mitgegeben hat. Ich möchte noch beten. Und lieber Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns in deinen Dienst genommen hast. Das ist ein Riesenvorrecht, dass wir Teil deines Reiches sein dürfen, dass wir mit dir Gemeinde bauen dürfen und dass du die Voraussetzung dafür überhaupt gelegt hast. Denn dir ist gegeben alle Macht und du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Du lebst in uns durch deinen Geist. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns gebrauchst, dass du uns befähigst, diesen Auftrag auch auszufüllen. Hilf uns dabei wirklich, unser Bestes zu geben, Menschen zu dir zu führen in dem Wissen, dass es letztendlich aber an dir liegt, Herr. Hab Dank für all das, was du in unserem Leben schon gewirkt hast, was du getan hast, was du hervorgebracht hast. Und hab Dank dafür, dass du dich auch dahinter stellst und dass wir die Gewissheit haben dürfen, wenn wir in deinen Dienst treten, wenn wir dein Wort weitergeben, dass du auch handeln wirst. Hilf uns dabei, uns gemeinsam mit anderen auf den Weg zu machen. Hilf uns dabei, dir immer ähnlicher zu werden. Hilf uns dabei, ja, dich auch durch unser Leben zu verherrlichen. Denn dir allein gebührt Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.